Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Gerade hat der Chef des Robert-Koch-Institutes Lothar Wieler seine freitägliche Pressekonferenz gegeben. Zum letzten Mal an seiner Seite Jens Spahn, der dann schon nächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr Gesundheitsminister sein wird. Und Lothar Wieler, der RKI-Chef, hat gemahnt.
Wir sollten uns alle darauf einstellen, dass Omikron in noch kürzerer Zeit zu noch mehr Fällen führen könnte als Delta. Und das in einer Situation, in der das Gesundheitssystem bereits an vielen Stellen überlastet ist. Deshalb müssen alle gestern entschiedenen Maßnahmen auch flächendeckend umgesetzt werden, um Infektionen durch Delta und Omikron zu verhindern und um die Fallzahlen herunterzubringen. Dazu gehört in allererster Linie die Reduktion von Kontakten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Keinen einzigen Tag.
Keinen einzigen Tag, sagt Robert Koch, Institutschef Lothar Wieler vor wenigen Minuten, mittlerweile so vor anderthalb Stunden. Worte, die ja auch fallen nach der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gestern, die, und jetzt fängt es schon an, Stefan Lambi, bei der Bewertung, die, man könnte sagen, weitreichende Beschlüsse getroffen hat. Und jetzt gibt es aber auch schon wieder viele Stimmen, die sagen, beispielsweise die Intensivmediziner, aber nicht weitreichend genug.
Ja, die sind einerseits weitreichend, weil es eine Impfpflicht durch die Hintertür für Ungeimpfte gibt. Die werden aus dem gesellschaftlichen Leben weitgehend ausgeschlossen, also bestraft. Finde ich in Ordnung, finde ich richtig und konsequent. Aber auf der anderen Seite sind diese Beschlüsse auch nicht konsequent genug. Also wenn wir Lothar Wieler genau anhören, flächendeckend Kontaktreduktion, und dann ist künftig immer noch möglich, dass es bei Kultur- und Sportveranstaltungen in Innenräumen 5.000 Menschen gibt. Und in Stadien 15.000. Also wie das zusammengehen soll, das verstehe ich nicht. Und dann auch noch deutschlandweit uneinheitlich. Am Wochenende wird wieder Bundesliga gespielt. Da gibt es also die einen Stadien, die komplett leer sind. In die anderen, vermutlich in Dortmund, dürfen 15.000 Leute rein. Das ist dann ja auch ein Wettbewerbsnachteil, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Aber was die Pandemie betrifft, ist das doch keine geschlossene Maßnahme. Also 5.000 Leute in Innenräumen,
es klingt sehr
angesichts
viel, ne?
dieser Situation.
Es klingt sehr viel. Gleichzeitig sind es aber natürlich die 5.000, für die dann die 2G-Regel gilt, teilweise sogar 2G+. Das wird ja auch erweitert mit der politischen Idee dahinter, dass man natürlich noch, solange es geht, einen Unterschied macht eben zwischen den Geimpften und den Nichtgeimpften, weil sich dann ja sonst irgendwann die Frage stellt, also das stand ja auch im Raum, machen wir 3 Wochen Lockdown einfach für alle komplett, wie wir es auch schon kannten in vorherigen Zeiten. Aber dann stellt sich natürlich sehr laut die Frage bei vielen, die vielleicht skeptisch auch jetzt noch auf die Impfung schauen, ja, wozu dann überhaupt die Impfung?
Aber das Wort des Jahres ist doch, ob es uns gefällt oder nicht, Wellenbrecher.
Ja.
Und kann man so diese Welle brechen? Das sind doch politische Diskussionen, die wir hier führen. Also man muss doch überlegen, wie diese Welle gebrochen wird. Mhm. Also wenn man das wirklich ernst nimmt, was uns Lothar Wieler und andere Virologen empfehlen, dann kann es nicht weitergehen mit Tausenden von Menschen in Innenräumen.
Aber Sie haben ja auch den Begriff des Vertrauens ins Spiel gebracht, die Kanzlerin zitiert vom Zapfenstreich gestern. Und das ist ja auch wieder die schwierige Frage. Bei manchen Menschen würde man Vertrauen verspielen sicherlich, wenn da das Gefühl wäre, ach, es war ja irgendwie vergebens. Da gibt es ja schon so einige Schwierigkeiten bei vielen damit, dass sie sagen, ihr habt uns doch versprochen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Jetzt wird die sogar erwogen. Andere erleben den Vertrauensverlust dadurch, dass sie nicht genug Vertrauen darin haben, dass die Politik aktiv und schnell genug handelt. Und diese beiden Gruppen gibt es in der Gesellschaft. Ich will jetzt nicht sagen gleich groß, da gibt es sicherlich unterschiedliche Gewichte, aber man muss halt eben auch mit allen umgehen.
Das ist wie in der griechischen Tragödie, da gibt es keinen Königsweg. Sie haben die Wahl zwischen zwei schlechten Wegen und sie müssen sich entscheiden für einen. Und in der Abwägung, finde ich, müsste sich die Politik, die Regierungen, das sind ja mehrere, nicht nur für den politisch sichereren Weg entscheiden, sondern vor allem für den Weg, der am meisten Leben schützt. Das scheint mir doch das höhere Gut. Also ich weiß, es wird einen großen einen gesellschaftlichen Kollateralschaden geben. Wir werden in den nächsten Monaten noch mehr Diskussionen mit Querdenkern haben. Die Angst, die den Regierenden im Nacken sitzt, ist das, was in den Niederlanden passiert, was aus anderen Gründen in Frankreich in den letzten Jahren zu beobachten war, ein galoppierender Vertrauensverlust. Aber Sie haben es selber angesprochen, die anderen, also ich bin doppelt, dreifach geimpft, habe auch einen Anspruch darauf, dass ich geschützt werde, dass meine bald 88-jährige Mutter geschützt wird und viele haben Angehörige und unser Vertrauen möchte ich auch nicht aufs Spiel gesetzt sehen.
Da stellt sich jetzt an dieser Stelle, und die stellt sich vor allem, weil Sie so ein guter Kenner auch des politischen Berlins sind, eine Frage: Zurückgewinnen von Vertrauen kann man ja auch manchmal über Personal. Und die latent gestellte Frage im politischen Berlin: Wer wird eigentlich Gesundheitsminister? Haben Sie schon sachdienliche Hinweise?
Ich kann da nur interpretieren und möchte jetzt nicht spekulieren. Die Tatsache, dass wir den Namen immer noch nicht kennen, finde ich völlig daneben. Ich habe ein Grundverständnis dafür, dass Olaf Scholz seine Mannschaft ordentlich zusammenstellt, jung, alt, Mann, Frau, Ost, West. Und Kompetenz soll man dann bitte schon auch noch sein. Aber dieses Amt, das des Gesundheitsministers oder möglicherweise der Gesundheitsministerin, hätte er längst besetzen müssen, damit es da kein Vakuum gibt. Also da hätte er eine Ausnahme machen müssen. Und da finde ich ihn ungeschickt, ist jetzt ein zu blasses Wort.
Okay, jetzt haben Sie geantwortet und ist nicht einmal der Name Karl Lauterbach gefallen. Aus Zufall oder?
Nee, der steht wie so ein Elefant im Raum. Ich habe ihn gestern Abend im Fernsehen beobachtet, der ausgesprochen freundlich über Olaf Scholz redet. Also ich habe das fast als Bewerbung empfunden. Aber es gibt unterschiedliche Kriterien bei der Auswahl eines Ministers, einer Ministerin. Und ich vermute, dass Olaf Scholz sich tatsächlich sehr schwer tut mit dieser Entscheidung. Wir haben eben ganz kurz über das Jahr 2019 gesprochen, über den innerparteilichen Wettkampf innerhalb der SPD. Wer wird also neuer SPD-Vorsitzender? Da sind ja Teams angetreten und ein Team ist eben angeführt worden von
Karl Lauterbach.
Karl Lauterbach. Ja. Und ob da nicht was zurückgeblieben ist, das weiß ich nicht. Und das war ja auch nicht der letzte Kontakt zwischen Scholz und Lauterbach. Also all das wird Olaf Scholz durch den Kopf gehen und deshalb einer der Gründe, warum er gerade so zögerlich ist.